Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max Wiesler, Moviepilot-Redakteur, und es ist wieder Zeit für unsere monatliche Streamgestöber-Serienvorschau. Das bedeutet, wir stellen euch die spannendsten Serienstarts vor, die es im September bei Netflix, Disney Plus und Co. zu entdecken gibt und die ihr vielleicht nicht verpassen solltet. Das mache ich natürlich nicht allein und begrüße heute mal wieder bei uns im Studio meinen Kollegen Mario. Hallo Mario.
Hallo Max, hallo ihr da draußen.
Erstmal ein großes Dankeschön an dich fürs Einspringen zur Erklärung. Es fegt gerade eine kleine Erkältungswelle durch unser Team und wenn man im Büro bei uns laut schreit, dann hört man sein Echo. Deswegen danke dir fürs kurzfristige Einspringen, damit ich nicht eine Stunde alleine mit mir reden muss.
Kein Problem.
Bist du bereit?
Sowas von.
Super, wir haben heute ein volles Programm vor uns und deswegen let's go. So, der September ist ja für Serienfans immer ein ganz besonderer Monat. Vor allem, wenn man rüber in die USA blickt, da ist er immer pünktlich zum Herbstbeginn. Traditionellerweise startet im US-Fernsehen die neue TV-Saison. Davon haben wir jetzt gar nicht so viel diesen Monat, weil sonst könnten wir 30 Serien, glaube ich, heute vorstellen. Aber wir konzentrieren uns natürlich nur auf die deutschen Starts. Da sind aber natürlich auch ein paar tolle dabei, die wir alle handverlesen haben und entweder sind die richtig gut, weil wir schon reingeschaut haben, oder aus anderen Gründen entfachen sie schon Vorfreude. Dafür haben wir dann wieder für euch die langen Startlisten der deutschen Streamingdienste durchforstet und 10 neue Serien und Staffeln als vielversprechende Highlights für euch mitgebracht. Und das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und als wären eure Merklisten nicht eh schon überfüllt genug, habe ich auch noch gleich einen Serientipp für euch vorab. Und ihr müsst natürlich nicht mitschreiben, alle Titel könnt ihr dann nochmal in den Shownotes nachlesen. So, noch ein kleiner Hinweis: diesen Monat ist leider Amazon gar nicht dabei, weil auch einfach keine spannenden Originals starten diesen Monat. Vielleicht liegt's an Herr der Ringe, damit gar keine Konkurrenz im eigenen Haus startet. Genau, und weil wir uns nur auf 10 beschränkt haben, 10 Serien diesen Monat, mussten wir radikal aussortieren bei der Auswahl. Zum Beispiel Concordia, tödliche Utopie, eine neue ZDF-Serie vom Der Schwarm-Showrunner. Die startet am 14. September in der Mediathek. Und ich selbst fand es jetzt gar nicht spannend, deswegen habe ich sie in die Auswahl nicht mitgenommen, aber für alle Schwarmfans da draußen, falls sie existieren, habe ich sie hiermit einmal kurz erwähnt.
Geht's da um das Kreuzfahrtschiff?
Nein, da geht's um AI.
Oh, okay, ja. Nah dran.
Nah dran, fast. So, bevor wir gleich loslegen, hier gibt's erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir gleich tief in den September-Serien versinken, wollte ich nochmal ganz kurz auf einen Tipp aus dem vergangenen Monat hinweisen. Nein, es ist nicht Herr der Ringe, da haben Mario und Esther schon letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen, über die ersten 3 Folgen. Ich kann nur dazu sagen, ich habe Staffel 2 schon komplett gesehen und ich liebe es. So, das lasse ich jetzt hier stehen und ich akzeptiere keine Widerworte.
Ich freue mich immer, wenn du dich freust, Max.
Sehr schön. Und mindestens genauso habe ich mich gefreut über Only Murders in the Building, Staffel 4.
Da habe ich auch schon den Auftakt gesehen.
Genau, seit 27. August läuft die wöchentlich bei Disney Plus. Und ich durfte die ersten 7 Folgen schon vorab sehen. Und ich bin hin und weg. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez müssen wieder als True Crime Podcast Trio einen neuen Mordfall untersuchen und diesmal gibt es noch mehr Gaststars als sonst. Das ist ja echt eine Wundertüte an Cameos oder Gaststars, diese Staffel. Zach Galifianakis, Eva Longoria, Eugene Levy, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy und noch mehr. Und nachdem ich tatsächlich von Staffel 3 etwas enttäuscht war, obwohl ich als Theater-Kid geboren für Broadway, war ich trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil die doch sehr oft auseinander waren, dieses Trio. Die hatten alle so einzelne Storylines und mir war da zu wenig von dieser Chemie, wenn alle drei zusammen sind. Und das, finde ich, hat diese Staffel viel wieder für mich, dass die die meiste Zeit zusammen sind, die drei. Und die vierte Staffel ist einfach noch weirder, witziger und noch mehr Meta als sonst, weil halt auch der Podcast als Hollywood-Film realisiert werden soll. Deswegen erinnert das schon fast ein bisschen an Scream 3, wenn dann Charaktere auf sich selbst treffen oder auf Schauspielende, die sich selbst, die sie spielen. Sehr, sehr viel Meta-Humor, die Staffel. Und nach 7 Folgen, was ich auch sehr interessant finde, habe ich noch keinen Verdächtigen, keinen klaren Verdächtigen, wer dahinter steckt. Das war bei Staffel 3 noch anders. Da hatte ich auch Screener vorab und wusste genau, okay, die und die Person wird sein.
Ich weiß es schon nach Folge 1, glaube ich. Weil Meryl Streep war in Staffel 3 so ein krasser Red Herring, dass sie es jetzt in Staffel 4 ist, nachträglich.
Meinst du? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sie ist lange Zeit die Staffel gar nicht dabei. Oh. Aber sie kommt nochmal wieder. Es gibt nämlich eine Szene in dieser Staffel, in der sich Meryl Streep und Melissa McCarthy kloppen. Und allein dafür spreche ich meine volle Schauempfehlung schon aus. Freut euch da alle drauf, wenn Meryl Streep Melissa McCarthy fighten.
Auf Disney Plus.
Auf Disney Plus, genau. Jetzt kommen wir aber in den September. Unsere Monatsvorschau beginnt am 4.9. Da ist die erste Serie bei Apple TV Plus, Slow Horses and Five Heard Jackson Lamb. Kann man auch nicht den Untertitel sagen. Den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, die Serie. Und sie kann nicht oft genug empfohlen werden. Das ist eine Spionage-Thriller-Serie, die die Jackson Lamb-Buchreihe von Mick Herron adaptiert. Und jede Staffel immer ein Buch. Also es ist immer eine eigene Geschichte. Und was ich spannend finde, ist auch, dass jede Staffel immer so einen eigenen Vibe und einen eigenen Style hat. Also sie sehen auch anders aus. Und für alle, die noch nichts davon gehört haben, es geht um das sogenannte Slow House, eine ausgelagerte Abteilung des MI5, wohin unliebsame, gescheiterte und ausrangierte Agenten hin abgeschoben werden, die Slow Horses, zu Deutsch langsame Pferde. Und die sind quasi der Bodensatz der Geheimdienstwelt. Und angeführt wird das Team von dem immer ranzigen und schlecht gelaunten Chef Jackson Lamb, ganz, ganz toll gespielt von Gary Oldman, der mit seiner verlotterten Art in der Öffentlichkeit auch gerne mal als Obdachloser verwechselt wird. Es ist immer sehr, sehr köstlich.
So ein Columbo-Schmuddelscharm, ne?
Noch schmuddeliger als Columbo. Genau, und zu Beginn der Serie wird der Agent River Cartwright gespielt von Jack Lowden, a.k.a. der zweite Sauron in Herr der Ringe. Nach einem schrecklichen Fehler wird er dahin strafversetzt und er selbst wäre eigentlich gerne so ein James Bond, aber ist jetzt Teil halt dieser Gruppe von Loser-Agenten, die aber trotzdem was auf dem Kasten haben und das ist im Prinzip so eine Underdog-Geschichte, weil das chaotische Team natürlich gefährliche Verschwörungen aufdecken muss und dabei immer mit der Führungsriege des MI5 in London aneckt. Sehr, sehr toll. Jede Staffel hat 6 Folgen, ist also super für einen Binge geeignet und die Serie ist einfach verdammt spannend und witzig und die Charaktere sind auch super gespielt und gezeichnet und natürlich ist das große Highlight einfach Gary Oldman, dafür guckt man die Serie, der einfach ständig herrliche Schimpftiraden abfeuert und bisher war Staffel 3 tatsächlich meine Lieblingsstaffel, weil die für mich so am witzigsten und spannendsten war und Staffel 4 ist jetzt nochmal vom Style ein bisschen anders, sie ist etwas düsterer und ernster und auch persönlicher und auch thematisch interessant. Es geht nämlich diesmal um einen demenzerkrankten früheren Top-Spion, der einen Mann erschießt, der sich als sein Enkel ausgibt. Mehr will ich dafür auch aus Spoilergründen noch nicht sagen, außer schaut gerne Slow House. Schauempfehlung. Hast du da schon mal reingeguckt?
Nee, noch nicht, aber ich habe das auch lange Zeit mit City on the Hill verwechselt,
oh Gott,
weil Christian Slater da eine ähnliche Rolle spielt.
Aber nicht so verlottert wahrscheinlich.
Na gut.
So, und jetzt darfst du, der Sommer ist eigentlich jetzt vorbei im September, deswegen stellst du ja, jetzt eine Sommerserie vor.
Der Herbst ist der neue Sommer. Die Serie heißt allerdings nur auf Deutsch ein neuer Sommer natürlich, auf Netflix, denn sie heißt eigentlich The Perfect Couple und sie basiert auf einem Roman von Ellen Hildebrand, die auch die Königin der Strandlektüre genannt wird, also etwas, was man in den Urlaub mitnimmt und dann wahrscheinlich auch dort liegen lässt, anstatt es sich ins Bücherregal zu stellen. Regie führte Susanne Bier auf Night Manager Fame und Showrunnerin ist Jenna Lamia, die hat vorher an Good Girls mitgearbeitet und das ist ein bisschen Déjà-vu jetzt, weil wir haben schon mal darüber geredet, ist mir aufgefallen und zwar in unserer Zweitjahreshälfte Vorschau. Damals gab es noch keinen Trailer, jetzt gab es einen Trailer.
Ist der Hype noch da?
Der Hype ist einigermaßen da, weil du könntest das jetzt, würde ich sagen, getrost als Succession trifft Knives Out bezeichnen. Weil es ist zum einen so ein augenzwinkernder Whodunit-Krimi und es ist zum anderen so ein augenzwinkerndes, so eine augenzwinkernde High Society-Pastiche, die
das sind alles Arschlöcher. Reiche Arschlöcher, die schlechte Sachen tun.
Ja, aber das macht nichts, wenn Nicole Kidman ein reiches Arschloch ist. Die führt das Ganze an mit Liv Schreiber als ihrem High Society Ehemann. Sie ist irgendwie eine erfolgreiche Autorin, also auch so ein bisschen wie in Knives Out Teil 1.
Wie es der Zufall so will, schreibt sie auch Strandlektüren, oder?
Wahrscheinlich. Und ja, eine junge Frau versucht einzuheiraten in diese Familie und das erweist sich als extrem stressig und dann wird auch noch jemand ermordet. Und wer könnte es gewesen sein? Und der Trailer ist schon so ein bisschen lustig auch und Nicole Kidman spielt natürlich wieder so eine Eiskönigin. Was soll sie auch sonst spielen? Und das sieht ganz lustig aus eigentlich.
Bin schon sehr gespannt. Hab auch gesehen, Susanne Bier hat auch alle Folgen inszeniert, die auch The Undoing schon gemacht hat, auch eine Nicole Kidman-Thriller-Serie. Die haben schon zusammengefunden, die beiden. Und das verkürzt bestimmt auch ein bisschen die Wartezeit auf die dritte Staffel von Big Little Lies, falls sie jemals passiert. So, dann gehen wir weiter zur nächsten Serie. Die startet am 11. September bei Disney Plus. Und das ist eine Serie, die startet schon in die fünfte Staffel, auch wenn ihr sie vielleicht noch gar nicht gesehen habt. Ich kann ja mal den Test machen. Mario, hast du schon Solar Opposites gesehen?
Nein, aber das ist diese Alien-Cartoon-Serie, ne?
Ganz genau. Ich habe gesehen, vor über 3 Jahren habe ich schon mal eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen. Und meine Empfehlung bleibt bestehen. Das ist eine animierte Sci-Fi-Sitcom von Star Trek Lower Decks-Schöpfer Mike McMahon und Rick and Morty-Co-Schöpfer Justin Roiland. Die beiden haben das entwickelt. Letzterer ist natürlich aus Gründen mittlerweile nicht mehr Teil der Serie. Und das ist jetzt schon die 5. Staffel mit 11 neuen Folgen. Genau, was ist Solar Opposites? Warum ist es so toll? Es geht um die Aliens. Terry und Corvo, die reisen mit ihre Replikantenkinder Yamulek und Jesse mitsamt dem knuddeligen Pupa auf die Erde, denn ihr Planet Schlorp ist zerstört und die Erde soll als neue Heimat dienen. Dafür muss sie aber erst zerstört werden.
Sehr The Resident.
Genau. Und nach dem Vorbild ihres Heimatplaneten terraformiert werden. Und bis es soweit ist, dauert es aber noch eine Weile und die Alien-Familie strandet in der amerikanischen Vorstadt, wo sie dann das menschliche Leben näher kennenlernt, was sie eigentlich auslöschen soll. Und das ist so ein bisschen die Grundprämisse. Und die Serie ist ein Mix aus Dauerfeuer an Popkulturreferenzen, Science-Fiction-Wahnsinn und klassischen Sitcom-Tropen. Und jede Folge erleben die Aliens ein neues Abenteuer und versuchen ihre Probleme immer mit Sci-Fi-Gadgets zu lösen, was eigentlich immer im Chaos landet. Du hast eine Frage?
Nee, mir ist nur gerade aufgefallen, ich meinte nicht The Resident, ich meinte Resident Alien, so heißt die Serie.
Ach so, stimmt, The Resident ist eine Krankenhausserie. Vielleicht ist er auch ein Alien im Atlanta Medical. Genau, The Resident Alien. Genau.
Grey's Anatomy, das geht gar nicht um Ärzte, das geht darum, dass Grey Aliens autopsiert werden.
Ganz genau. Genau, und das Besondere noch bei der Serie ist, im Verlauf der Serie gibt's noch so 2 weitere Storylines, die sich etabliert haben. Also eigentlich sind es schon 3 Serien in einer mittlerweile. Einerseits gibt's so eine Storyline, da geht es um die Alien-Tochter, die schrumpft einfach gerne Menschen, die sie nervig findet und packt die in so eine Wand voller Terrarien bei sich im Kinderzimmer. Und dort entwickelt sich dann so eine eigene Gesellschaft und eine große epische Dystopie-Geschichte in dieser Wand. die mittlerweile auch auf den Garten des Hauses ausgeweitet ist. Und das ist so eine komplett eigene Serie, die so nebenbei nebenher noch stattfindet und total faszinierend ist. Und andererseits gibt's dann auch noch seit ein paar Staffeln so eine Geschichte über eine intergalaktische Polizeieinheit, die Silver Corps, die nicht die Green Lanterns sind.
Okay. Ist das denn auch so edgy Humor wie Rick and Morty oder ist das etwas sanfter vom Comedy-Ansatz?
Also am Anfang war das schon sehr edgy, da hat mich das sehr stark an Rick and Morty erinnert, was natürlich auch wegen Sprecher Justin Roiland daran liegt. Der ist seit Staffel 4 nicht mehr dabei, der wurde von Dan Stevens ersetzt und deswegen für mich war sie so ein bisschen die vierte Staffel, vielleicht lag das an der Umstellung, die hat mich nicht so ganz bekommen, jetzt habe ich die fünfte Staffel gesehen und die hat mich völlig überrascht und das ist, glaube ich, für mich auch die beste der Serie bisher, weil ich feiere an der Serie die queere Entwicklung, die diese Serie durchmacht. In Staffel 1 gab es doch zwischen diesen beiden Aliens, das war eigentlich nur so Queerbaiting, so, oh, könnte was zwischen diesen beiden geschlechtslosen Aliens sein, Corvo und Harry, und ihre Beziehung zueinander wird später immer deutlicher ausbuchstabiert und in Staffel 5 sind sie jetzt einfach so ein glücklich verheiratetes Alien-Ehepaar, das sich ständig Kosenamen gibt und das ist einfach nur wholesome. Also am Anfang ist die Serie vielleicht zynisch und das wird halt immer wholesomer im Verlauf der Serie. Deswegen liebe ich Solar Opposites. Falls ihr es nicht schon tut, guckt sie bitte auch.
Und wo guckt man das?
Bei Disney Plus.
Alles klar.
Und jetzt haben wir nochmal Comedy und zwar am 18. September, aber eine deutsche Comedy.
Ja, von Deutschen, die wahrscheinlich What We Do in the Shadows gesehen haben, wenn man sich das so anschaut. Wir haben ja Vampire dieses Jahr schon sehr groß gefeiert und immer wieder erwähnt.
Deswegen freue ich mich, dass du als Interview with Vampire-Fan jetzt diese Serie vorstellen darfst, wo es aber nicht um ein Interview geht.
Nee, nicht wirklich. Aber es ist eine ähnliche Storyline wie eine Folge in What We Do in the Shadows so ein bisschen. Aber es geht hier um einen Berliner Burgerbudenbesitzer, gespielt von Fari Yadim, also of Jerks Fame. Und der trifft auf einen von Rocco Schamoni gespielten Ranz-Vampir namens Igor.
Das ist auch das Erste, woran man denkt, wenn man Rocco Schamoni hat. Das ist ein Vampir in einer Comedy-Serie.
Genau, Rocco Schamoni, wisst ihr Bescheid, ne? Studio Braun, Dorfpunks, all das. Der ist kaum wieder zu erkennen hier mit unter jeder Menge Fantasy-Vampir.
Und brauner
Make-up.
Zähne.
Yep. Und der beißt den Burgerbudenbesitzer, ich habe seinen Namen jetzt gar nicht notiert. Eddie, sehr gut. Und ich weiß nicht, ob das dann nach Anne Rice-Regeln läuft oder nach Infektionsregeln, aber ich glaube, er beißt ihn nur und dann wird er auch so nach und nach zum Vampir. Und dann geht er sozusagen bei dem Igor in die Ausbildung, beziehungsweise wird zu seinem Sklaven, sagt die Serienbeschreibung.
Ich kann es uns kurz verraten. Ich hab die ersten vier Folgen gestern geguckt noch.
Ach ja.
Also er hat 30 Tage Zeit, ehe er sich verwandelt und er muss dem Typen jetzt, dem Vampir, dienen. Und wenn er das gut macht, kriegt er am Ende einen Kuss von ihm, der ihn dann von dem Vampirfluch wieder befreit. Wenn nicht, dann bleibt er ein Vampir.
Das ist ja ein Cop-Out. Das ist ja genau wie What We Do in the Shadows. Ja. Nee, genau.
Und es eher umgekehrt. Da will ja Guillermo zum Vampir werden.
Ah,
hier
ja,
möchte
stimmt.
Er zurückverwandelt werden.
Na gut. Das Ganze heißt auf jeden Fall Der Upir und ich hasse diesen Titel, weil ich denke die ganze Zeit, ist es ein Wortspiel auf Au Pair, weil er sozusagen aushilft bei ihm oder?
Ich dachte, den Begriff gibt es Upire, dass das so
Ach
die
so.
Sklaven von Vampiren sind.
Naja, Familias sind's ja in...
Ja, aber das Wort gibt's auf Deutsch nicht, deswegen nennen wir es jetzt Der
okay,
Upir.
Der Upir. Habe ich noch nicht gehört. Aber gut, nehmen wir mal hin. Das Ganze ist von Peter Meisse, der hat einen Film gemacht, Das Schwarze Quartett. Und auch noch so ein paar Kurzfilme. Und Der Upir, U-P-I-R, läuft auf Join.
Mhm. Und ist witzig, kann ich sagen. Ich habe ein bisschen tatsächlich gebraucht, um reinzukommen. Und das geht halt auch so ein bisschen in diese Jerks-Richtung, dieser sehr unangenehme Cringe-Humor teilweise.
Ist es improvisiert auch teilweise?
Ich weiß es nicht, aber es fühlt
es
sich so an.
Ist es denn so eine Mockumentary auch oder ist es komplett?
Nee, das ist schon richtig fiktional.
Alles klar.
Und viele schrille Ideen. Es gibt, dieser Eddie hat einen österreichischen Kumpel, der ist gefühlt unzerstörbar. Der wird dann von einem Auto überfahren, wird gebissen und der steht halt immer wieder auf so ein Stehaufmännchen. Der ist sehr, sehr lustig. Und es gibt eine Szene, Eddie macht ja so diese Verwandlung durch und langsam wird er halt zum Vampir. Das heißt, so im Supermarkt fängt er mal an zu schweben oder wenn er vorm Spiegel steht, ist plötzlich sein Gesicht weg. Und dann gibt's halt auch eine Szene, wo er im Bad steht und sein Blutdurst das erste Mal einsetzt. und er dann einen benutzten Tampon von seiner Freundin findet. Mehr dazu sage ich nicht, aber ich habe mich gewunden und ich habe nicht hinschauen können. Es ist sehr, sehr cringy, was dann passiert. Genau, falls ihr solchen Humor mögt, dann auf jeden Fall kann ich nur der UP empfehlen. 8 Folgen sind das, genau, insgesamt ab dem 18. September. Und dann habe ich jetzt eine Nicht-Vampir-Serie, sondern das beste Pendant dazu, eine Hexenserie mitgebracht. Am 19. September, Agatha All Along. Das ist jetzt, glaube ich, auch endlich der Titel, Finale der Serie, startet bei Disney Plus nach Echo, die zweite und letzte Live-Action-MCU-Serie dieses Jahr. Und wenn ihr unsere großen Highlights-Ausblicke im Podcast schon gehört habt, dann wisst ihr, dass das ein Highlight dieses Jahr ist, auf das ich mich persönlich schon sehr lange freue. Auch wenn es immer einen anderen Namen hatte, ich freue mich immer gleich darüber. Genau, 2021 wurde die Serie angekündigt und jetzt ist sie endlich da und das Ganze ist ein Spin-off der Marvel-Serie WandaVision, dass die unberechenbare Hexe Agatha Harkness nun zur Hauptfigur erklärt, die natürlich wieder von Catherine Hahn gespielt wird. Und Fun Fact, das fand ich sehr interessant, das ist das erste MCU-Projekt über einen Marvel-Charakter, der noch nie eine eigene Titelcomic-Reihe hatte. Also Agatha war immer nur eine Nebenfigur. Deswegen ist es was Besonderes. So.
Und glaubst du denn, die vorigen Titel, das war so eine Charade, um den Joke zu haben, dass das Agatha All Along der Titel schon die ganze Zeit war?
Also der Producer hat bei der Pressekonferenz gesagt, das wäre der Gag gewesen, ja.
Okay.
Dass es Agatha All Along war. Und das natürlich so, die Serie ist so unberechenbar, man weiß nicht so ganz, was einen erwartet. Das sollte schon mit den Titeln angedeutet werden und soll sich dann auch in der Serie widerspiegeln.
Der vorletzte war auch echter Quatsch, ne? Mit der Witch and her Wardrobe.
The Lying Witch and the Great Wardrobe, oder?
Ja, ich meine, ich weiß, es ist eine Anspielung auf Narnia, aber trotzdem.
Ich mochte einfach den ersten am liebsten, das House of Harkness. Das klang so schön queer.
So nach Drag-Performance, ne?
Ja. Und was mir tatsächlich in Vorbereitung auf die Serie gerade auch so aufgefallen ist wieder, wir kennen tatsächlich Agatha Harkness noch gar nicht so richtig. Also in WandaVision war sie halt die meiste Zeit so eine Sitcom-Figur und die letzten 2 Folgen dann eine machthungrige Bösewichtin. Und da hoffe ich, dass die Serie jetzt aus ihr so einen vielschichtigen, spannenden Charakter erschaffen kann, der ein bisschen mehr ist als ich fliege durch die Gegend und beschieße Leute mit Lichtkugeln. So, und worum geht es? Da wissen wir schon ein bisschen drüber, worum es in der Serie geht. Es geht natürlich um die böse Hexe Agatha Harkness, die wurde am Ende von WandaVision nach ihrer Niederlage von der Scarlet Witch mit einem Zauber belegt, der sie in einer Serienpersönlichkeit gefangen hält. Und so ist sie zu Beginn der Serie eine Ermittlerin, was auch sonst, in einer Crime-Serie und untersucht einen Mordfall. Aber dank eines namenlosen Hexenfanboys, der wird gespielt von Joe Locke aus Heartstopper, kann sie von dem Fluch befreit werden. Und dieser nur Teen genannte Jungzauberer hat die zündende Idee, wie Agatha ihre frühere Macht zurückerlangen kann, weil sie jetzt natürlich machtlos ist. Und das ist der Hexenweg. Im Original heißt es The Witch's Road. Das ist eine magische Dimension, in der Hexen gefährliche Tests erfüllen müssen und am Ende das bekommen, was sie sich am meisten wünschen. Und das ist aber dermaßen gefährlich, dass man nur mit einem ganzen Hexenzirkel diesen Hexenweg beschreiten kann. Und so sucht sich Agatha andere machtlose Hexen im Umkreis, um sie für ihr Vorhaben zu rekrutieren. Das wären unter anderem Lilia Calderu, gespielt von Broadway-Legende Patti LuPone. Dann haben wir Alice Wu Gulliver, gespielt von Ellie Ahn. Und Jennifer Cale, gespielt von Sashir Zamata. Und wie die Trailer auch zeigen, auch eine geheimnisvolle Hexe namens Rio Vidal, die von Aubrey Plaza gespielt wird. Genau, und 9 Folgen sind das Ganze jeweils um die 35 Minuten. Und ich bin schon ganz heiß auf die Serie.
Hast du das noch nicht heimlich geguckt?
Ich dürfte nicht drüber reden, wenn ich es schon geguckt hätte.
Verstehe.
Genau, das ist halt die Serie, die ich, die für mich gemacht ist. Es geht um dunkle Magie, es ist ein bisschen Horror dabei, etwas Comedy-Camp und dann wird auch noch gesungen. Also für mich als queerer Marvel-Fan die Serie, die ich mir immer gewünscht habe.
Der Trailer fing ja auch so an als so gritty Crime-Drama, so mehr auf Eastwick, hätte ich beinahe gesagt, mehr auf Easttown-mäßig.
Ja. Und ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Angst schon um die Serie. Ich möchte sie schon jetzt beschützen, weil wir wissen, so toxische Fandoms von Star Wars und Marvel sind sehr laut im Internet. Da habe ich schon ein bisschen Angst, weil es geht halt auch, es sind halt queere Stars auch dabei. Es gibt einen jungen schwulen Magier in einer Gruppe von queeren Ikonen. Da gab es halt auch im Vorfeld schon jede Menge Hasskommentare statt tatsächlich gegen Joe Locke, was ich sehr traurig finde, auch aus der LGBTQ-Community selbst tatsächlich. Und das wollte ich jetzt unbedingt nämlich nochmal mitbringen. Joe Locke hat ein super Zitat in einem Interview von Variety abgegeben zu diesem Thema Marvel Hate. Das habe ich einmal mitgebracht. Er sagt: "Ich bin mir völlig bewusst, dass die Marvel-Fangemeinde weniger nett ist als die Heartstopper-Fangemeinde. Es wird eine Menge Leute geben, die einfach alles an der Figur und an dem, was ich mit ihr gemacht habe, hassen. Und damit muss ich einfach klarkommen. Marvel-Fans sind sehr offen mit ihrer Meinung, aber sie spielen nicht in einer Marvel-Serie mit. Also, ich mache das, was sie wirklich gerne machen würden. Sorry."
Schnips, schnips, schnips.
Genau. Fand ich eine schöne Antwort.
Ja, aber ich würde sagen, so ein Spin-off von einer WandaVision-Serie, die ja sowieso schon vielleicht ein bisschen anderes Publikum hatte, das dann auch noch zur Hälfte ein Musical ist, voller Musical-Stars, hat vielleicht eine Chance, so sein richtiges Publikum auch zu finden.
Es gibt ja so Marvel-Serien, die schon so auf so ein sehr spezielles Publikum zugeschnitten sind, aber da haben wir dann halt auch bei She-Hulk den Fall gehabt, dass halt die Leute, dass viele männliche Fans das nicht verstehen, dass die Serie nicht für sie gemacht ist. Lassen wir das mal so stehen. Genau, am 19. September geht's los mit einer Doppelfolge, dann wieder voraussichtlich um 3 Uhr morgens für Frühaufsteher, donnerstags immer neue Folgen. Ich weiß nicht, wirst du reingucken?
Ja, ich mag Catherine Hahn in der Rolle und das war auch eine der wenigen.
Ich mag Hexen.
Ich mag Hexen auch und das ist auch eine der wenigen Marvel-Sachen, die ich in Serienform gesehen habe tatsächlich.
Na denn, wünsche ich uns schon mal viel Spaß für den 19.
Hex, Hex.
So, und jetzt hast du auch ein bisschen Fantasy mitgebracht.
Ja, Twilight of the Gods heißt das Ganze, kommt am 19. September zu Netflix, hat vielleicht in Deutschland den Namen Götterdämmerung, was ja eigentlich die schöne Übersetzung davon ist, steht bei Netflix aber unter dem englischen Titel auch in Deutschland und steht nur bei IMDb unter Götterdämmerung, deswegen bin ich da noch nicht ganz sicher.
Ist das vielleicht diese automatische Übersetzung von IMDb, die sie manchmal macht?
Macht sie das manchmal?
Ja, tatsächlich. Da hieß auch mal dir Evan Hansen, lieber Evan Hansen.
Dann kann das natürlich sein. Es wäre aber schade, weil Götterdämmerung ist so ein gutes deutsches Wort einfach. Auf jeden Fall ist es eine Animationsserie, die so ein bisschen gegensätzlich wirkt, denn es ist eine Animations-Action-Fantasy-Serie von Zack Snyder. Und sie sieht auch genauso prollig aus, wie man das sich vermuten würde. Das Ganze basiert so auf nordischer Mythologie. Aber auf der anderen Seite hat das so ein Caltech oder Wolfwalkers Zeichenstil fast schon, so dass es irgendwie so ein bisschen verträumter eigentlich aussieht, obwohl sich die Leute da so Schwerter im Trailer schon in den Schädel rammen und so Geschichten. Und das Ganze dreht sich dann um den Kampf der Götter von Midgard und Asgard und das passt auch sehr gut in diese Chaos-Ära von Netflix. Da ist das gerade ja auf Platz 2, diese Jeff Goldblum-Serie, da aber mit der griechischen Mythologie. Und der Stimmcast ist auch voller Fantasy-Royalty, würde ich mal sagen. Pilo Asbeck hier aus Game of Thrones, der spielt den Thor oder der spricht den Thor in der englischen Originalversion. John Noble, ne, der Denethor aus Herr der Ringe, ist als Odin dabei. Peter Stormare als Ulfir und Sylvia Hooks als Sigrid.
Mhm.
Und das Ganze hat sogar einen Soundtrack von Hans Zimmer.
Was jetzt auch unbedingt dafür spricht, wenn ich sage.
Da hatte Snyder wahrscheinlich noch ein Gut bei ihm. Und das ist so eine Co-Produktion zwischen Netflix Animation, Snyders eigener Produktionsfirma und Xilam Animation. Das ist ein französisches Animationsstudio, wo unter anderem Oggi und die Kakerlaken herkommt.
Und ich habe meinen Körper verloren, der Oscar nominiert, glaube ich, war. Oder hat er gewonnen? Nee, nominiert, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall sieht ganz lustig aus, diesen ja doch irgendwie so verträumten Stil so brutalo zu sehen.
Ja.
Und es ist noch nicht mal das erste Animationsprojekt von Zack Snyder. Das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm, aber von ihm war auch dieser Eulen-Fantasy-CGI-Film namens Legend of the Guardians.
Die Legende der Wächter.
Oder so.
Mhm.
Ja.
Ich erinnere mich, ja. Ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht ist das endlich mal ein Netflix-Projekt von Zack Snyder, was gut wird.
Was hast du denn gegen Rebel Moon?
Kann ich nicht viel Negatives sagen. Ich habe nur den ersten Teil gesehen, danach nicht weitergeschaut.
Gut.
Genau, wir drücken die Daumen. Twilight of the Gods habe ich auf jeden Fall auf meiner Merkliste schon bei Netflix. Und dann bleiben wir beim 19. September. Auch auf Netflix. Und da hast du eine Serie mitgebracht.
Die eigentlich die zweite Staffel von einer Anthologie-Angelegenheit ist. Und zwar war Dahmer ja die eine der größten Netflix-Serien, die es je gegeben hat. Und zwar gibt's da jetzt die zweite Staffel, auch wieder Monster betitelt und im Untertitel die Geschichte von Lyle und Eric Menendez.
Ist tatsächlich im Englischen ein bisschen cooler, der Titel. Da hieß ja die erste Serie Monster und die zweite heißt Monsters. Also ein bisschen wie Alien und Aliens. Ja. Aber halt der Plural von Monster ist halt Monster. Deswegen ist es im Deutschen, geht's ein bisschen runter.
Auf jeden Fall geht es hier auch wieder um einen wahren Fall, der hier dramatisch aufbereitet wird. Nicolas Chavez und Cooper Koch spielen Lyle und Eric Menendez, die beiden Mörder aus dem Titel. Und etwas hochkarätiger noch besetzt sind die beiden Eltern, die ermordet wurden. Javier Bardem und Chloe Sevigny spielen Jose und Kitty Menendez. Und es geht um einen Fall, der 1996 verhandelt wurde. Die beiden haben ihre Eltern umgebracht. Die hatten ursprünglich einzelne Gerichtsverhandlungen für sich selbst, endeten dann beide in so einer Hung Jury, nennt man das, glaube ich. Das ist, wenn so der so als Mistrial dann aufgegeben wird, das zu verhandeln. Das ist, wenn der Fall in so einer Sackgasse endet. Weil es gab das Argument der Verteidigung, dass die sich sozusagen mit dem Mord von ihrem Vater befreit haben, der gedroht hatte, sie zu ermorden, wenn sie von dem sexuellen Missbrauch berichten, den sie erfahren haben während ihrer Kindheit.
Wer sind die wahren Monster?
Genau, der Teaser-Trailer lässt schon vermuten, dass es so in die Richtung geht, genau, wer ist hier das wahre Monster und so, wie du das schon sagst. Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder um die Verhandlungen mitgehen und wie sich das alles hergeleitet hat und so weiter. Ryan Murphy ist wieder mit dabei und Ian Brennan, der auch schon mit ihm The Politician gemacht hatte, stecken wieder dahinter. Und ja, das wird interessant, weil es schon so viele auch Dokus und ich glaube auch schon eine dramatische Nachstellung davon gab im Rahmen von so einem Fernsehfilm.
Ja, tatsächlich eine ganze Serie, die hieß Law and Order True Crime mit Edie Falco in der Hauptrolle.
Ach, das war das, ja, genau. Ja. Und da gibt es natürlich auch so eine Serienkiller- Unterkategorie von Leuten, Fans und Interessierten, die das da alles auf Reddit unter die Lupe nehmen und auseinandernehmen und dann schauen, wie akkurat das ist und an wessen Version sich dann die Macherinnen und Macher entlanghangeln und an wessen Argumentation auch so ein bisschen. Aber das ist ganz interessant, weil mittlerweile gibt es auch so Verwandte, die von dem Missbrauch damals gewusst haben und eigentlich eher auf der Seite der beiden immer noch inhaftierten Brüder stehen und deren Aussage wurde aber damals beim Gerichtsprozess nicht mehr zugelassen beim zweiten und deswegen endete das mit einem Schuldspruch. Und ja, das wird dann interessant, wie das aufbereitet wird, vor allen Dingen, da ja Staffel 1 sich schon als Kritik gefallen lassen musste, dass es den Jeffrey Dahmer so ein bisschen zu sehr, na, nicht idealisiert, aber...
Ja, also ich finde... Die war halt mehr aus der Sicht von anderen Personen mal erzählt und nicht seine. Also ich fand die schon sehr erschreckend dreckig und düster. Also ich fand die schon abstoßend genug, um nicht Sympathien irgendwie mit ihm zu haben. Deswegen hatte ich auch so ein bisschen tatsächlich Bedenken irgendwie, als es angekündigt wurde, dass es um diese Menendez-Brüder geht, weil das so eine komplett andere Richtung einschlägt. Weil ich nicht wusste, ist das jetzt eine Serienkiller-Anthologie? Aber die beiden sind ja keine Serienkiller, die haben einen Doppelmord begangen und das war's. Das ist noch keine Serie. Deswegen weiß ich nicht, das ist halt ein Verbrechen und ob die das beibehalten kann, dieses Erschreckende, dieses sehr Verstörende, was sie vorher hatte und ob das hier sonst einfach nur Familiendrama mit ein bisschen Gesellschaftskritik ist.
Ach, das gibt es schon her, würde ich sagen. Und wenn du dann so einen wie Bardem hast, der ja schurkische Leute sehr, sehr, sehr gut spielen kann, dann...
Das stimmt.
Kann das schon was werden?
Ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Ich habe gesehen, auch Nathan Lane spielt mit, von daher werde ich sowieso gucken.
Pflichtprogramm.
Genau, Monster. Die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Sehr einfallsreicher Titel. 9 Folgen sind das Ganze.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
So, und jetzt springen wir etwas weiter. Zum 20. September. Und da startet eine, das ist keine Naturdoku, sie heißt The Penguin bei Sky. Genau, das ist nämlich ein Batman, The Batman Spin-Off, beziehungsweise eine Sequel-Serie zu dem Film mit Robert Pattinson. Eine Miniserie mit 8 Folgen, die werden dann wöchentlich ausgestrahlt und die haben wir auch schon ein paar Mal in unseren Highlights-Vorschauen dieses Jahr vorgestellt. Genau, worum geht es? The Penguin knüpft nahtlos an The Batman an, spielt tatsächlich eine Woche später. Teile Gothams sind überschwemmt, die Stadt ist in einer Krise und es bildet sich nach dem Tod von Gangsterboss Carmine Falcone ein gewaltiges Machtvakuum in der kriminellen Welt von Gotham City. Und das sieht Falcones Handlanger Oswald Cobb, der völlig unkenntliche Colin Farrell, als Chance, selbst die Macht zu ergreifen. Und das ist aber natürlich leichter gesagt als getan, denn die Falcone-Familie selbst hat schon Anwärter auf den Posten. Und so muss sich dann der Penguin bei seinem Vorhaben mit der gesamten Familie, Verbrecherfamilie anlegen, unter anderem mit Carmines Tochter Sophia, die wird gespielt von Christine Milioti, die selbst die Kontrolle über die Unterwelt Gothams erlangen will, und mit der ist nicht zu spaßen, denn sie ist eine Psychokillerin, die gerade frisch aus dem Arkham Asylum entlassen wurde.
Und was ist ihr Comicname?
Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Oh, okay.
Ich glaube, in den Comics heißt sie Hangman.
Okay.
Ja, mal gucken, ob sie auch in der Serie so heißt, ob die Comic-Sachen irgendwie mit übernehmen. Also die Figuren existieren auch in den Comics. So, und ihr merkt es vielleicht schon, wie es sich anhört. Es ist jetzt keine klassische Comic-Verfilmung, sondern eher so eine düstere, raue HBO-Crime-Serie, so ein bisschen Boardwalk-Empire-mäßig, glaube ich, und Sopranos noch ein bisschen mit drin, mit ambivalenter und eigentlich böser Hauptfigur. Das kennen wir eigentlich alles aus Serien, die in den 2010er Jahren so rum, da war das ja sehr beliebt, komplizierte Hauptfiguren
ins Zentrum zu stellen. Ein Breaking Bad, Mad Men,
genau,
Soprano-Mensch.
Genau. Genau, und Oscorp kennen wir aus The Batman schon als gefährlichen Gangster aus dem Drogenmilieu, der sich aus jeder Situation herauswieseln kann und teilweise nett und charmant wirkt, aber dann auch keine Skrupel hat, dir einmal ins Gesicht zu schießen. Das ist natürlich spannend, wie die Serie aus ihm jetzt so eine Hauptfigur macht, mit der man auch mitfiebern möchte. Ein paar Ansätze dazu sind tatsächlich schon bekannt, das sieht man auch so im Trailer. Das Ganze ist schon so eine Art Underdog-Story, dass einfach seine Antagonisten in der Serie noch skrupelloser und böser sind als er.
Genau, wie bei Harkness.
Genau. Und für vielleicht Sympathien nimmt er dann auch noch einen Street-Kid namens Victor unter seine Fittiche, den er als seinen Fahrer anstellt. Ja, mal schauen. Interessant finde ich, die ersten 3 Folgen wurden inszeniert von Craig Zobel, dem Regisseur von Mare of Easttown, die ich sehr mochte, die auch in Agatha All Along parodiert wird.
Hey! Ach,
haben wir wieder die Verbindung für das große Battle zwischen Marvel und DC diesen Monat.
Spielt Benedict Cumberbatch zufällig mit?
Leider nicht, das wäre so schön. Vielleicht kommt er am Ende und gibt ihm seinen Namen. Er heißt ja nicht. You are the Penguin.
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 Für alle, die es nicht wissen, Cumberbatch hat mal so eine Naturdoku über Pinguine gesprochen und konnte das Wort Penguin einfach nicht aussprechen.
Das Penguin?
Pengling.
Genau, was ich schon mal verraten kann zu The Penguin, das kann ich selber schon nicht mehr aussprechen. Wir werden, so der Plan aktuell, in der Startwoche von der Serie auch noch eine Podcast-Check-Folge für euch dazu haben, wo wir dann das neue Kapitel der The Batman Epic Crime Saga, so heißt sie ja offiziell, dann noch ausführlicher unter die Lupe nehmen werden.
Ich glaube, in den USA haben sie The Batman sogar noch mal ins Kino gebracht, nur um hinterher noch einen The Penguin-Trailer zu zeigen.
Es dauert ja auch sonst einfach jetzt zu lange. Das ist schon lange her, der erste Teil. Mhm. Und der zweite ist noch länger hin. Und das jetzt, der schlägt dann die Brücke zwischen beiden Sachen. Genau, und jetzt hast du noch eine Netflix-Serie mitgebracht, die niemand gucken will.
Nobody wants this. So heißt die nun mal. Am 26. September kommt die noch raus. Und es wirkt so ein bisschen so, als hätte Serienmacherin Erin Foster, die eigentlich auch Schauspielerin ist, die meiste Zeit, als hätte sie gerade die 2. Staffel von Fleabag gesehen und hätte sich gedacht so, Hot Priest, machen wir doch mal Hot Rabbi. Und genau das ist die Serie. Es geht um eine Frau, gespielt von Kristen Bell, also Veronica Mars herself, falls ihr euch erinnert, die hat einen Sex-Podcast mit ihrer Schwester, und lernt einen Rabbi kennen, der...
Ist die Serie autobiografisch? Ist das nicht einfach die Geschichte von Aaron Foster? Die Chefin von Bumble?
Who can say? Auf jeden Fall war sie zusammen mit Adam Brody, dem Rabbi-Darsteller, in OC California schon zu sehen, vor 20 Jahren. Mhm. Das fand ich ganz interessant noch. Und ihre Schwester, mit der sie ihren Podcast macht, wird von Justine Loop gespielt, die man als Willa aus Succession kennt, die hier irgendwie eine ganz ähnliche Figur auch spielt, wie man im Trailer zumindest den Eindruck erhält. Ja, und das ist dann so eine Rom-Com, wo von allen Seiten denen gesagt wird, oh, ihr passt doch gar nicht zusammen und die Eltern von ihm haben auch ganz hohe Ansprüche an die zukünftige Frau ihres Rabbi-goldenen Söhnchens. Und ja, das ist so ein unwahrscheinliches Paar, findet zueinander. Es sei denn, es endet wie Staffel 2 von Fleabag.
Mir ist eigentlich egal, worum es geht. Das ist einfach nur Adam Brody und Kristen Bell. Hat mich eigentlich schon überzeugt. Das ist so meine Serienjugend, die da zusammentrifft. Veronica Mars und OC California.
Ja.
Guck ich.
Gut, 10 Folgen. Hast du 10 Folgen von, kannst du dir dann gönnen.
So, und dann sind wir schon gleich am Ende des Monats.
Was hast du denn noch?
Am 30. September startet, jetzt kommt ein sehr langer Titel, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol bei Magenta TV. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Es gibt wieder The Walking Dead Nachschub. Seit dem Ende der Originalserie wird ja das Zombie-Franchise mit Spin-Offs fortgeführt und Daryl Dixon, die Serie, war für mich bisher die größte positive Überraschung davon. Zu den Spin-Offs, die es bisher gibt, also Daryl Dixon und Dead City, hatten wir schon eine eigene Podcast-Folge. Hört da gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen mehr dazu hören möchtet. Und natürlich lege ich euch auch gleich noch unsere Besprechung von The One to Live ans Herz. Da haben wir auch eine eigene Folge zu der Serienrückkehr von Rick Grimes und Michonne. Genau, jetzt geht's aber um Daryl Dixon. Wenn ihr Daryl Dixon noch nicht gesehen habt, dann kann ich sie euch nur empfehlen. Nochmal ein kleiner Refresher, worum es geht und warum ich die Serie liebe. Es geht wir befinden uns mittlerweile 13 Jahre in der Zombie-Apokalypse. Ist tatsächlich schon ein bisschen her, seit The Walking Dead begonnen hat. Und zu Beginn der Serie, einige Zeit nach dem Finale von The Walking Dead, spielt das. Und da im Finale zog Daryl Dixon mit seinem Motorrad hinaus, um irgendetwas zu suchen. Wir wissen nicht was. Und diese Suche endet damit, dass er in Gefangenschaft gerät, mit einem Schiff nach Frankreich transportiert wird und dort dann schließlich an der Küste Südfrankreichs angespült wird. Passiert halt mal.
C'est la vie.
Genau. Und ohne Sprachkenntnisse und in einer völlig vielen fremden Welt und Kultur muss er einen Weg zurück nach Hause finden, was ihn dann am Anfang der Serie zu einem Kloster führt, wo er die Nonne Schwester Isabel kennenlernt, gespielt von Clémence Poesy, bekannt unter anderem aus Harry Potter und der Feuerkelch. Genau, und die schlägt ihm einen Handel vor. Sie hilft ihm, einen Weg zurück nach Amerika zu finden, wenn er ihr dabei hilft, den Teenager Laurent durch Frankreich zu einem bestimmten Ort namens das Nest zu eskortieren. Und der ist nämlich dieser Laurent ist für die religiöse Glaubensgemeinschaft Union de l'Espoir eine Art Messias. Und Staffel 1 hat mich völlig überrascht und ist mal was ganz Neues im The Walking Dead Kosmos. Erstmal natürlich das Frankreich-Setting mit wunderschönen Landschaften und Locations, die wir halt so in 11 Staffeln The Walking Dead mit den schönsten Wäldern von Virginia nie gesehen haben. Genau, und natürlich gibt's da sowas wie Burgen, Zombies in Burggräben, ganz toll. das postapokalyptische Paris oder halt so atemberaubend schöne Locations wie Mont-Saint-Michel in der Normandie. Und was mich auch sehr gekriegt hat in der Serie, ist die Atmosphäre. Die fühlt sich halt anders an als The Walking Dead. Die hat so was Mystisches an sich in der ersten Staffel und überraschend viele witzige Momente. Teilweise gibt es völlig schräge Ideen in der Serie, Stichwort Zombie-Orchester. Und natürlich bringt Daryls Sprachebarriere auch einige witzige Momente hervor. Und auch ein sehr wichtiger Fakt, es ist die einzige The Walking Dead-Serie, in der eine Drag Queen mitspielt.
Sagen Sie denn auf Französisch wenigstens Zombie oder reden Sie da auch um den heißen Brei?
Nein, da heißen die Les Affamés, die Hungrigen. Aber selbst die Zombies, finde ich, in der Serie bekommen die halt nach all den Jahren nochmal komplett neue und unerwartete Facetten. Da gibt es dann so die Brûlé. Das sind Zombies, die so Säure in ihren Adern haben. Es gibt auch Zombies, die nicht schlurfen, sondern ziemlich schnell sein können. Also mein Fazit zu der ersten Staffel ist schon mal, wenn ihr irgendwann mal The Walking Dead reingeschaut habt und nichts gegen Zombie-Apokalypsen hat, dann verpasst das Spin-off auf keinen Fall, weil der Vibe der Serie ist einfach sehr erfrischend und die neuen Figuren sind spannend und selbst Daryl bekommt als Charakter interessante Facetten und hat mehr zu sprechen als irgendwie die letzten 5 Staffeln The Walking Dead zusammen.
Und Carol ist ihm jetzt nach Frankreich gefolgt.
Genau, jetzt kommen wir zu Staffel 2. Die kommt nämlich mit einer großen Änderung. Du hast es schon erwähnt, in der neuen Staffel begibt sich nämlich auch The Walking Dead Urgestein Carol auf die Suche. Melissa McBride ist wieder dabei und sie sucht nach ihrem vermissten Freund und muss irgendwie einen Weg in Richtung Europa finden. Und die Serie hat damit jetzt 2 Hauptcharaktere und 2 Haupthandlungsstränge. Also einmal Carols Suche und einmal Daryls, ist halt auch schwer, die beiden auseinanderzuhalten, Carol, Daryl. Und Daryls fortgesetzte Erlebnisse in Frankreich, wo dann der Konflikt zwischen diesen beiden Fraktionen, Union de l'Espoir und der Organisation Pouvoir des Vivants, deren Anführerin Madame Genet immer noch auf der Suche nach Daryl und dem Wunderjungen Laurent ist, das wird auch fortgesetzt. Und dass die beiden irgendwann wieder zusammenfinden, davon gehe ich jetzt mal stark aus, wenn die Serie, ich glaube nicht, dass Carol wieder umdreht einfach nach dieser Staffel und ihn nicht findet. Und die Frage ist natürlich dann, die spannende Frage natürlich, das wann und wie die beiden wieder zusammenfinden. Und ich finde, Carol bringt dann nochmal eine ganz neue Dynamik in die Serie. Also das erwarte ich davon, wenn Carol jetzt Teil der Serie ist, einmal natürlich für Daryl selbst und halt auch sie als Charakter ist. Natürlich nochmal was ganz anderes, was dann in die Serie reinkommt. Da bin ich schon sehr hyped auf Staffel 2. Genau, Staffel 1 hatte 6 Folgen, Staffel 2 hat wieder 6 Folgen. Und danach ist noch längst nicht Schluss. Weil Frankreich ist natürlich schön, aber es gibt auch noch andere schöne Ecken in Europa. Und deswegen gibt es auch noch eine dritte Staffel, in der Daryl und Carol nach Spanien reisen. Da haben jetzt gerade, letzte Woche war es, glaube ich, die Dreharbeiten begonnen. Deswegen haben die beiden das auch selbst gespoilert, dass Staffel 3 in Spanien spielt. Da drehen sie gerade in Madrid. Bin ich mal gespannt, wie viele Staffeln die Serie noch kommt und wann es mal nach Deutschland geht.
Und wie die Zombies dann in Deutschland heißen.
Die Hungrigen. Die Schlurfenden. Ich weiß es nicht. Fällt dir irgendwas Lustiges ein zu Zombies? Wie würdest du Zombies nennen, wenn sie durch Berlin laufen?
Ach herrje. Die müden Gesellen.
Die müden Gesellen. Das ist auch ein schöner. Die müden Gesellen kommen. Genau. Staffel 3. Aber jetzt kommt erstmal Staffel 2. Bin ich sehr gespannt, was mit dieser Frankreich-Story dann ist, wenn man weiß, dass es in Staffel 3 nach Spanien geht, ob die jetzt komplett abgeschlossen wird und diese ganz aufgebaute Bedrohung in Frankreich. Mal gucken, was da passiert. Selbst wenn ich es gesehen hätte schon, die Staffel, dürfte ich nichts dazu sagen. Ich freue mich trotzdem sehr auf Staffel 2 von The Walking Dead, Daryl Dixon, die diesen schönen Untertitel hat, warum auch immer, The Book of Carol. Vielleicht dieses religiöse Thema der Serie, da geht es ja viel um Religion und Glaube, deswegen The Book of Carol.
Ist der Junge auch so ein, ich habe das Antidote in mir wie bei Last of Us?
In der ersten Staffel ist es schon sehr, sehr ähnlich wie The Last of Us. Achtung, kleiner Spoiler für die erste Staffel von Daryl Dixon. Sonst hört mal kurz 20 Sekunden weg. Ja, deswegen ist er ein Wunderkind, weil er ist aus dem, seine Mutter wurde bei der Geburt in einen Zombie verwandelt und er hat die Geburt überlebt.
Kommt
uns auch überhaupt
vor.
Nicht bekannt vor, ne? Ich hoffe, dass sie das nicht aufklären, sondern das so mysteriös lassen, weil wenn sie irgendwann mal sagen, dass es immune Menschen gibt, dann kommt man da auch nicht mehr raus aus der Ecke, glaube ich. Deswegen, ich möchte das gerne, dass das so mysteriös gehalten wird und ambivalent, ob dieser Junge wirklich ein Wunderjunge ist oder einfach nur hochbegabt. Wir werden es erfahren. Genau, ab dem, 30.09. dann immer parallel zur US-Ausstrahlung bei Magenta TV. So, damit sind wir durch mit dem September. Wenn ihr eine spannende Serie entdeckt habt oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns liebend gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns direkt eure Tipps und Fragen per Sprachnachricht, so wie es der liebe Sascha gemacht hat. Er hat uns nämlich eine Sprachi zukommen lassen und die spiele ich euch jetzt einmal vor.
Hallo, liebes Team von Streamgestöber. Ich wollte mich mal bedanken für euren coolen Podcast. Ich höre den super, super gerne, vor allem so die Monatsvorschau. Da ziehe ich super viele Tipps raus und packe mir einiges auf die Watchlist. Auch wenn ich fast keine Zeit habe als Familienpapa, das zu gucken. Aber wir schaffen uns da schon so unsere Feierrunde, meine Frau und ich, und gucken uns dann abends zur Entspannung gerne mal die ein oder andere Serie an. Unser Highlight bis jetzt dieses Jahr war Yellowstone. Da haben wir jetzt 3 Staffeln weggeguckt und wollen bald die 4. anfangen. Aber auch Extraordinary war ein geiler Geheimtipp, den ich von euch bekommen habe. Ja, macht auf jeden Fall weiter so. Ein Wunsch oder ein Verbesserungsvorschlag. Ihr listet ja schon die Serien einzeln dann in der Beschreibung nochmal auf, in den Shownotes. Aber was richtig cool wäre, wenn ihr Kapitelmarken setzen würdet, wo dann die einzelnen Serien als Kapitelmarke auch im Display stehen, weil ich euch hauptsächlich im Auto höre, über CarPlay. Und wenn man dann schon direkt sieht, um was es geht, um welche Serie, das wäre natürlich richtig nice. Ja, ansonsten höre ich euch super gern zu und wenn ich mal wieder einen Geheimtipp habe oder einen Serientipp, melde ich mich. Vielen Dank. Ciao.
Ja, vielen lieben Dank, Sascha. Natürlich auch viel Spaß beim Bingen von Yellowstone. Da ist ja noch ein bisschen was vor euch. Ist interessant, Yellowstone hat meine Mutter tatsächlich auch dieses Jahr für sich entdeckt.
Meine Tante auch.
Alle haben diese, jetzt einmal, wenn es auf Netflix ist, ist es bekannt. Vorher existieren Serien nicht, wenn sie nicht auf Netflix sind. Meine Mutter ist total angefixt. Ich muss die auf meinen Paramount Plus Account extra geben, damit sie Staffel 4 und 5 gucken kann. Sie wollte nicht warten. Und zu dem Kapitelmagen, den Wunsch, den haben wir tatsächlich schon öfter bekommen. Und natürlich ist es immer so eine Zeitfrage, deswegen haben wir es wahrscheinlich nie gemacht, weil es immer auch ein bisschen aufwendiger ist. Aber wir hören euch. Und wir werden das direkt einfach mal mit dieser Folge umsetzen, aber nur wenn ihr versprecht, nicht alles Titel zu skippen, sondern durchzuhören. Genau, alle vorgestellten Titel aus dieser Folge mit Startdatum, wo ihr sie streamen könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt auch mit Kapitelmarken. Es kann natürlich sein, dass im hinteren Teil des Podcasts die Kapitelmarken nicht so ganz korrekt sind, weil bei uns im Podcast immer Werbung in der Mitte abgespielt wird und dadurch verschiebt sich dann aber auch ein bisschen die Zeit. Ich hoffe, es ist nicht zu drastisch. We will manage. Genau. Danke, Mario, an dich für die Serien, die du mitgebracht hast und fürs Einspringen.
Immer gerne.
Ich hoffe, du hast ein paar oder die ein oder andere Serie jetzt noch als Tipp mitbekommen, dass du auch deine Merkliste erweiterst.
Als Vampir-Fan muss ich in den Upir reingucken.
Rein aus Interesse. Genau, damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.